Hallo und ein herzliches Willkommen in einer neuen Folge des Mission Trading Podcasts. Und heute plaudern wir über ein sehr, sehr spannendes Thema und ich traue mich wetten, dass du von dem Thema auch betroffen warst oder betroffen bist. Denn ganz offen und ehrlich gesagt, ich kenne keinen einzigen Trader, der nicht schon einen einzigen Hoffnungstrade über die Bühne gebracht hat. Wir sprechen darum, warum Hoffnungstrading ein extrem gefährlicher Fehler ist. Wir plaudern darüber, was die Opportunitätskosten von Hoffnungstrading sind. Und ich werde dir eine Frage mit auf den Weg geben, die du benötigst, um zukünftig Hoffnungstrading zu vermeiden. Das mal dazu. Und ja, Hoffnungstrading spielt natürlich auch in meiner Trading-Karriere immer wieder mal mit. Es ist leider so, es lässt sich nie ganz ausschalten oder zumindest ist es mir in meiner Trading-Karriere nicht gelungen. Ich werde dir gleich zwei Beispiele erzählen, wo ich ja definitiv in die Falle getappt bin. Das sind allerdings nur zwei von mehreren Beispielen, die ich bringen könnte. Und vor allem am Anfang meiner Trading-Karriere war das definitiv immer der Fall oder häufig der Fall, immer zum Glück nicht, aber häufig der Fall, dass ich in diese Falle getappt bin. Und es hat mich am Anfang meiner Trading-Karriere sehr, sehr viel Geld gekostet. Jetzt mittlerweile Gott sei Dank weniger, aber ich tappe auch noch ab und zu in die Falle. Das erste oder das gravierendste Beispiel, wo ich in die Falle getappt bin, war zu Zeiten des neuen Marktes. Ich glaube, ich kann mich sogar noch an das Kürzel erinnern, beziehungsweise könnte ich parallel schnell in mein Lynx-Konto schauen. Ich habe diese Aktie nämlich noch im Depot und zwar als Depot-Leiche. Sie ist nämlich nichts mehr wert. Die Firma dahinter ist in Konkurs gegangen. Das ist nur noch der Börsenmantel. Ich glaube, es ist B9K oder so ähnlich. Ich werde aber parallel jetzt reinschauen. Ich war auf jeden Fall eine Aktie, die zum neuen Markt massiv gehypt wurde. Und ich war in dieser Aktie eigentlich auch schon wirklich schön und wirklich intensiv im Plus. Also ich habe sie, ich glaube, verdoppelt oder verdreifacht sogar. Habe aber dann den Absprung verpasst und dann ging es so langsam immer weiter runter. Und die Warnsignale in dieser Aktie haben sich natürlich gemehrt. Und ja, ich habe immer die Hoffnung gehabt, naja, es könnte ja wieder zurückkehren. Es könnte ja wieder zurückkommen zu den alten Hochs. Und es könnte und es könnte und es könnte. Und so habe ich zugesehen, wie sich die Aktie immer weiter und weiter, ja genau, B9K, BKN Biostrom. Biostrom, also mit 100% Minus im Depot noch bei mir. Also das definitiv eine Aktie, die ja sehr, sehr interessant war, definitiv, aber wo ich dann halt so lange Hoffnung hatte, bis ja die Nachricht kam, dass es dann tatsächlich vorbei war mit B9K und mit der Aktie und dass es ja dafür einfach keinen Kurs mehr gab, weil die Aktie dann am Ende des Tages im Konkurs ist. Und ich habe diesen Börsenmantel zur Warnung nach wie vor in meinem Lynx-Depot liegen, habe ihn nie rausgenommen, weil das für mich halt ein schönes Beispiel ist, wie man da definitiv in die Grütze greifen kann, wenn man halt schlicht und einfach sich nur auf dieses Thema fokussiert und wenn man einzig und allein halt da versucht, ja, Hoffnung zu haben. Und das ist natürlich nichts Gutes. Ein zweites, ein bisschen neueres Thema. Ich würde es mittlerweile auch ein bisschen oder nicht mehr in Hoffnungstrade geben, aber das ist mein Trade auf PayPal. Mein Trade auf PayPal, und das mache ich schon ganz gerne so, dass ich sage, ich setze mal einen Trade auf und ich finde da auch nichts Verwerfliches dabei. Und wenn der Trade im ersten Moment nicht aufgeht, ich bin trotzdem bullish auf das Unternehmen, dann übersiedelt die Aktie in mein Langzeitdepot. Und das habe ich mit PayPal gemacht. Und ich habe PayPal, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, wo, aber ich bin nach wie vor mit der Position im Minus, trotzdem PayPal schön angestiegen ist in letzter Zeit und einen schönen Ausbruch hingelegt hat. Aber nichtsdestotrotz, bin ich da nach wie vor im Minus, weil ich mir eben auch so die Hoffnung dann mitgespielt hatte. Also die Aktie ist immer mehr und mehr nach unten gegangen und das war auch so ein bisschen, so ehrlich muss ich zu mir selbst sein, auch so ein bisschen Hoffnungstrading war da definitiv drinnen. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt noch ein bisschen im Minus. Bei den Earnings jetzt ist sie wieder runtergefallen, das heißt wieder ein bisschen mehr Minus, aber auch ein schönes Beispiel, dass man mit vielen Short Puts schreiben und mit vielen Covered Calls schreiben dann auch da schöne Einnahmen generieren kann in solchen Aktien. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja nicht Sinn und Zweck, ewig drinnen zu bleiben. Und ich habe einen Kapitalfehler gemacht. Ich habe nämlich festgelegt, okay, wenn der Trade nicht funktioniert, wunderbar, dann übersiedelt die Aktie mein Langzeitdepot. Aber dann habe ich keine weiteren Kriterien festgelegt für diese Aktie. Ja? Und im Langzeitdepot habe ich ja normalerweise auch Kriterien, auch Stop Kriterien, wenn gewisse Dinge eintreten, dann muss man einfach immer regelmäßig drüber schauen. Also buy and hold and check ist da die Devise, also auch immer wieder checken. Und da habe ich das komplett verabsäumt bei dieser PayPal-Aktie. Ich bin trotzdem sehr optimistisch, dass die PayPal-Aktie definitiv nach oben steigen wird. Aber bitte hier Disclaimer beachten, das alles keine Anlageberatung hier. Und wie gesagt, ich bin in PayPal drin. Aber das sind so zwei Highlights, ein ganz gravierendes und eines aus der jüngeren Vergangenheit, was mich da betrifft. Und ich kann dir dann auch sagen, warum ich PayPal im Depot nach wie vor drinnen habe, wenn es darum geht, die eine Frage dir zu stellen, um Hoffnungstrading zu vermeiden. Das beantwortet dann das auch. Aber lass uns zunächst einmal ein bisschen mehr in das Thema Hoffnungstrading hineinschauen und vor allem in die psychologischen Fallen hinter dem Hoffnungstrading. Erstens mal psychologische Falle Nummer 1, Verlustaversion. Ja, wir haben einfach es sehr, sehr ungern, wenn wir Verluste realisieren müssen. Uns tun auch Buchverluste nicht gut, aber wenn wir dann tatsächlich die Verluste realisieren, ja, dann stehen wir schon ein bisschen wie der Verlierer da. Ja, zumindest, wenn man das falsche Mindset hat. Und das ist halt schade. Also Verlustaversion trägt dazu bei. Der zweite Punkt, der dazu beiträgt, ist kognitive Dissonanz. Sich selbst zu belügen, um unangenehme Wahrheiten zu vermeiden. Und ich kenne da einige Strategien von anderen Tradern, dass man zum Beispiel Aktien, die im Verlust sind, einfach ausblendet. Ja, dass man die irgendwo versteckt auf der Chartplattform oder ähnliches. Ja. Also das ist dann definitiv kognitive Dissonanz. Und das sollte man vermeiden. Also man sollte sich immer der Wahrheit stellen. Und diese eine Frage, die ich dir dann nachher noch gleich verraten werde, das ist eigentlich, sich der Wahrheit zu stellen. Das ist genau das. Ja. Und der dritte Punkt, die dritte psychologische Falle, wenn du so willst, ist natürlich Mean Reversion. Ja, der Mean Reversion Trugschluss. Ja. Also der Rückkehr zum Mittelwert. Ja, Aktien kehren in der Regel zum Mittelwert zurück, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein, wie du an meinem B9K Beispiel gesehen hast. Mittlerweile ist der Mittelwert seit langer Zeit null. Man kann also sagen, dass sie sich dem Mittelwert ja doch wieder genähert hat. Aber natürlich, Aktie muss doch wieder steigen. Ja, wie oft höre ich das von Tradern? Die muss doch wieder steigen. Die ist jetzt schon so günstig, die muss wieder steigen. Und bei aller Liebe, die ist schon so günstig, die muss wieder steigen, ist jetzt definitiv kein Kaufgrund. Ja, also das kann ich komplett ausschließen, dass das ein Kaufgrund in irgendeiner Art und Weise ist. Ja, also das sind im Prinzip die drei psychologischen Fallen, Verlustaversion, kognitive Dissonanz und der Mean Reversion Trugschluss, auf die wir da immer wieder hineinfallen. Ja, und jetzt schauen wir uns vielleicht nach den psychologischen Fallen ein bisschen einen weiteren sehr, sehr wichtigen Punkt an, nämlich die typischen Anzeichen für Hoffnungstrading. Und das erste typische Anzeichen für Hoffnungstrading ist, wenn du keinen Stop-Loss setzt, weil es wird schon wieder hochkommen oder weil, naja, ist ja nicht so wichtig. Ja. Und zugegebenermaßen, in meinem Langzeitdepot setze ich auch keine Stop-Losses im System. Ich habe meine mentalen Stop-Losses vielleicht auch dort, beziehungsweise habe ich dort meine anderen Verkaufsgründe definiert. Im Langzeitdepot ist das dann eher, wenn sich ja gewisse Aussichten bei der Firma ändern, wenn das Ergebnis nicht mehr so passt. Also im Langzeitdepot ist das jetzt nicht unmittelbar ein Kurs, sondern sind eher fundamentale Kriterien. Also wenn sich in einem Unternehmen was so gravierend ändert, dass es dann eben schon wieder blöd wird, die im Depot zu haben und dass der Grund, zu dem ich sie gekauft habe, einfach nicht mehr im intakt ist. Aber das mal davon abgesehen, wir sind ja hier im Mission Trading Podcast und nicht im Mission Anlage Podcast, aber nichtsdestotrotz will ich darauf hinweisen. Und im Trading setze ich eigentlich immer einen Stop-Loss. Warum sage ich eigentlich? Naja, entweder ich setze einen richtigen Stop-Loss, das ist mal klar, das heißt, der ist direkt im System verankert, oder ich habe einen mentalen Stop-Loss. Das kann bei Optionstrades in manchen Formen ganz gut sein, weil es vor allem bei illiquiden Optionen, aber vielleicht auch bei illiquiden Aktien jetzt nicht unmittelbar Sinn macht, einen Stop-Loss zu setzen, einen richtigen, weil du da vielleicht irgendwie vom Market Maker mal abgeholt werden könntest und so weiter und so fort, ist jetzt auch außergewöhnlich selten der Fall, aber könnte ja sein. Also das ist möglich. Und natürlich, wenn ich Vertical Spreads trade, dann brauche ich keinen Stop-Loss, in der Regel nicht. Ja, also das kommt natürlich darauf an, wie man sie tradet, aber ich trade in der Regel meine Bull-Call-Spreads und Bear-Put-Spreads, wo das Chancen-Risiko-Verhältnis zumindest 2:1, eher 3:1 ist. Und da brauche ich natürlich keinen Stop-Loss. Warum brauche ich den nicht? Weil der Maximalverlust in Vertical Spreads, so wie ich sie trade, vorgegeben ist. Ja? Und den Vertical Spreads generell vorgegeben ist. Also das mal ein wichtiger Punkt. Also typisches Anzeichen Nummer 1, du setzt keinen Stop-Loss, sondern du denkst dir, wird schon wieder hochkommen. Typisches Anzeichen Nummer 2 für Hoffnungstrading ist dann, immer neue Gründe zu finden, warum man im Trade bleibt. Und diese Gründe sind dann meistens, ja, aber jetzt ist sie ja super billig und jetzt ist sie ja ultra super billig und ja, noch billiger kann sie ja nicht werden. Ja, also wenn die Gründe nicht irgendwie fundamental oder charttechnisch, charttechnischer Natur sind, und auch da muss man sich fragen, wenn man in dieser einen Aktie so oft falsch gelegen ist, weil sie dauernd weiter gefallen und gefallen und gefallen ist, dann sollte man vielleicht auch nachdenken, ob man da die richtigen Strategien überhaupt anwendet. Dann natürlich, typische Anzeichen Nummer 2 für Hoffnungstrading, nachkaufen in den Verlust, um den Einstandspreis zu verbessern. Ich sage jetzt nicht prinzipiell, dass das immer schlecht sein muss. Ich sage nur, man muss es sich sehr, sehr genau überlegen, und 90% von den Leuten, die nachkaufen, tun es, um den Einstandspreis zu verbessern. Und bitte nicht böse sein, aber um den Einstandspreis zu verbessern, halt nach unten zu bekommen. Also wenn ich die Aktie bei 100 gekauft habe und sie fällt auf 50, dann kaufe ich sie bei 50 nach, und wenn ich sie in gleicher Stückanzahl bei 100 und bei 50 gekauft habe, dann ist mein neuer Einstandspreis 75, und dann braucht die Aktie nicht mehr auf 100 steigen, sondern sie braucht nur noch auf 75 steigen, damit ich wieder Break-Even bin. Ja, das ist richtig. Aber wenn der Grund ist, den Einstandspreis zu verbessern, dann ist das ein schlechter Grund. Ich mache das auch, dass ich im Verlust nachkaufe, wenn ich denke, der breite Markt übersieht da etwas, wenn ich denke, die Fundamentaldaten, die Idee hinter dem Unternehmen, die Charttechnik sagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Das sind Gründe, um nachzukaufen und nicht um den Einstandspreis zu verbessern. Das ist das Punkt 1. Und Punkt 2, ich habe es, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge erzählt, ist, dass ich meistens nie mit dem, also auch in längerfristige Trades, aber auch in kurzfristige Trades, meistens nie mit dem gesamten Risiko, mit dem ich den Trade eingehen kann, eingehe, sondern dass ich mal was übrig habe. Und dann muss ich natürlich mir, bevor ich einsteige, überlegen, könnte ich da eventuell, wenn der Kurs weiter gegen mich läuft, könnte ich dann eventuell nachbessern und könnte ich dann eventuell hier nochmal da was dran ändern. Sicher keine schlechte Idee manchmal, aber muss man sich eben im Vorhinein überlegen und idealerweise schon beim Initialkauf überlegen, wann will ich denn was machen und was muss eintreten, dass ich was mache. Das also sehr, sehr wichtig. Und typische Anzeichen für Hoffnungstrading Nummer 3 ist das Gefühl der Ohnmacht statt einen klaren Plan. Ja, also wenn du dir dann schon sagst, ah, jetzt ist eh schon alles wurscht, jetzt bleibt sie einfach im Depot, ja, so wie bei mir bei B9K, ja, die dann so lange im Depot bleiben, bis nur noch der Börsenmantel im Depot halt übrig bleibt, dann ist das natürlich auch Hoffnungstrading. Ja, und wenn du mal die irgendwann sagst, ach, egal, interessiert mich nicht mehr, mag ich nicht mehr. Ganz ehrlich, dann was spricht dann gegen einen Verkauf? Ja, also dann verkaufe ich das Ding doch einfach, hab's aus der Sichtweite, nehme ich dann real, weil ich es nicht mehr im Depot habe, und fertig ist der Käperin, ja. Also das typische Anzeichen für Hoffnungstrading. Nochmal kurz zusammengefasst, kein Stop-Loss, immer neue Gründe zu finden, um im Trade zu bleiben, nachkaufen nach Verlusten, um den Einstandspreis zu verbessern, und ein Gefühl der Ohnmacht statt eines klaren Plans. Das sind eben diese typischen Anzeichen. So, und jetzt natürlich Strategien, wie du Hoffnungstrading vermeiden kannst. Und wir haben in der letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Strategie Nummer 1 ist schlicht und einfach regelbasiertes Trading. Wann steige ich ein? Wann steige ich aus? Wo ist mein Stop-Loss? Punkt, aus, Ende. Das sind klare, unwiderrufliche, umstoßbare Regeln. Und wenn ich mich nach denen halte, wunderbar, dann ist das ein regelbasiertes Trading. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, Stop-Loss-Disziplin. Erstens mal konsequent setzen, wenn ich ihn denn im direkt setze. Und wenn er mental eintritt, dann muss ich erst recht auf den Verkaufsbutton klicken. Und ich habe mir das zur Gewohnheit gemacht. Wenn mein mentaler Stop-Loss da ist, dann klicke ich den Verkaufsbutton. Da gibt's keine Diskussion, und morgen kommen ja Wirtschaftsdaten, die könnten gut sein. Oder das Unternehmen hat eine Produktpräsentation, die könnte ja helfen. Nein, wozu habe ich mir dann sowas gesetzt? Dann setze ich mir keinen Stop-Loss, sondern dann habe ich fundamentale Kriterien für den Ausstieg. Wenn ich einen Stop-Loss habe, dann steige ich aus, immer und immer und immer und immer wieder. Und ich muss sagen, das ist mir die letzten Jahre, vielleicht sogar schon Jahrzehnte, sehr, sehr gut gelungen. Also das sehr, sehr wichtig. Punkt Nummer 3, um Hoffnungstrading zu vermeiden, ist Risikomanagement. Ja, das heißt, zu definieren, was ist mein maximaler Verlust pro Trade. Und wenn ich einen maximalen Verlust pro Trade von 1% sagen wir jetzt mal, des Portfolios habe, ja, dieses 1%, es ist nicht schön, Verluste zu machen, es wird mich aber nicht in meiner Existenz gefährden. Das heißt, es ist schon mal eine super Sache, wenn ich das umsetze. Dann vierte Strategie, um Hoffnungstrading zu vermeiden, mentale Umprogrammierung. Ja. Das heißt, dass ich den Markt objektiv bewerte und nicht emotional. Ja, das heißt, ich muss einfach immer darauf schauen, was ist jetzt da gerade wirklich am Markt los und muss das richtig deuten, ja, auch für die Aktie. Ja. Ich habe vielleicht eine Idee für diese Aktie, warum die steigen sollte, aber sie steigt halt nicht, sondern sie entwickelt sich gegen mich. Und damit muss ich natürlich dann irgendwann draufkommen und sagen, okay, ich bin mit meiner Einschätzung falsch gelesen und muss den Markt einfach objektiv bewerten. Der Kurs oder die Price Action sagt mir, dass ich falsch gelegen bin, Punkt, aus, Ende. Und da muss ich mich eben umprogrammieren und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und Punkt Nummer 1, 2, 3, 4, 5, ja, ist ein Trading-Journal zu führen. Auch das hat man in der letzten Podcast-Folge schon. Ja. Um die eigenen Fehler immer und immer wieder zu analysieren und immer wieder daraus zu lernen. Und manchmal wiederholt man einen Fehler, so wie ich meinen Fehler mit von B9K bei PayPal nicht in der Gänze, aber doch wiederholt habe. Definitiv. Ja, und dann habe ich das wieder mal gemacht und dann bin ich vielleicht hoffentlich wieder für 5 bis 10 Jahre geheilt. Und irgendwann passiert es mir in der Zukunft, ich hoffe nicht, aber kann es mir halt mal wieder passieren, weil wir Menschen sind halt nicht fehlerfrei. Aber gut, dann habe ich es wieder und dann habe ich wieder den eine am Deckel bekommen und dann ist es wieder gut für die nächsten 10, 20 Jahre. Ja, also das ist definitiv etwas, was wichtig ist. Also Strategien, um Hoffnungstrading zu vermeiden, bedeutet regelbasiert zu traden, eine Stop-Loss-Disziplin zu haben, Risikomanagement zu haben, mental sich umzuprogrammieren und ein Trading-Journal zu führen. Und dann sich in diesem Trading-Journal logischerweise auch mit seinen Fehlern und den Learnings daraus zu beschäftigen. Und jetzt da kommen wir zu dieser ominösen Frage, von der ich jetzt schon 16 Minuten ungefähr plaudere hier mit dir. Nämlich, jetzt gibt's praktische Tipps für eine bessere Entscheidung für Findungs für dich. Und der erste praktische Tipp für eine Entscheidung, bessere Entscheidungsfindung ist eine einfache Frage. Nämlich die Frage, was würde ich tun, wenn ich diesen Trade heute neu eröffnen würde? Oder ein bisschen umformuliert, würde ich diesen Trade überhaupt heute noch eröffnen? Das heißt, ich hätte mich bei einem PayPal-Trade an gewissen Stellen im Chart definitiv fragen müssen, wenn ich diesen Chart jetzt ziehe, würde ich diesen Trade nochmal eingehen, hier, jetzt und heute? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir den Chart von PayPal anschaue und wenn ich mir die Zeit anschaue, in der ich jetzt drinnen gesteckt bin in diesem Trade oder nach wie vor drinnen stecke, ich lade mir den Chart mal rein und dann muss ich ganz offen und ehrlich sagen, ja, definitiv, da hätte es definitiv zwei Situationen gegeben, wo ich gesagt hätte, nö, definitiv nicht. Aber ganz sicher nicht mehr. Ja. Und da hätte ich eigentlich dann konsequenterweise mich aus der Position verabschieden müssen. Habe ich nicht gemacht. Ist definitiv auch eine Frage, die in meiner Reflexion drinnen ist, in meiner Wochenreflexion, dass ich mich einfach frage, bei den offenen Trades, würdest du die im Moment eigentlich kaufen? Und im Moment meine ich jetzt nicht an diesem Tag, sondern da schaue ich dann eher in den Wochenchart bei langfristigen Trades wie PayPal, würdest du die jetzt eigentlich noch kaufen? Und wenn die Antwort nein ist, dann muss ich eigentlich offen und ehrlich sagen, dann ist es schlauer, die Aktie zu verkaufen. Ja, es ist vielleicht die Antwort dann nicht immer ganz so einfach. Auch da, ja, ich bin schon bei dir, das ist schon richtig. Aber definitiv sollte man das tun. Also, was würde ich tun, wenn ich diesen Trade heute neu eröffnen müsste? Würde ich ihn eröffnen oder würde ich ihn nicht eröffnen? Eine enorm wichtige Frage. Ja, und die kannst du dir sowohl beim langfristigen Investment wie auch beim mittelfristigen, wie auch beim kurzfristigen Trading stellen. Definitiv. Eine wahnsinnig coole Frage. Dann natürlich Tipp Nummer 2 für eine bessere Entscheidungsfindung ist natürlich, dass du dich selbst sozusagen als Risikomanager betrachtest und nicht als Hoffnungsträger. Das ist so ein bisschen das Mindset zu ändern. Das führt so ein bisschen, was wir im vorigen Punkt hatten, bei mentale Umprogrammierung an. Ich bin ständiger Risikomanager meines Depots und habe bei PayPal, hätte ich mich als Risikomanager eigentlich fristlos entlassen müssen, ebenso wie bei B9K. Definitiv. Aber ich stelle mir immer wieder vor, ich bin der Risikomanager meines Depots. Ich bin nicht der Hoffnungsträger, sondern ich schaue mir das immer genau an und ich will das Risiko unter Kontrolle haben. Und ich weiß von vielen, vielen interessanten Tradern und einige davon werde ich hier im Podcast definitiv auch vors Mikro holen, dass die meisten davon, wenn nicht sogar alle, Also ich könnte mich jetzt ehrlich gesagt an keinen erinnern, der gesagt hat, ich schaue zuerst auf den Gewinn. Alle schauen sie zuerst aufs Risiko. Nur Anfänger und unerfahrene Trader und diejenigen, die es ein Leben lang bleiben wollen, die schauen zuerst auf die Gewinnmöglichkeiten. Nein, es ist zuerst das Risiko, auf das ich schauen muss. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp für eine bessere Entscheidungsfindung ist, fokussiere dich jetzt unbedingt auf die Opportunitätskosten auch. Ja? Was sind die Opportunitätskosten, wenn ich jetzt so lange in diesem Trade drin bleibe? Ja, erstens mal, und das ist was Wichtiges, nicht nur, dass ich in der Aktie, in der ich drinnen bin, immer weiter verliere, sondern dass ich auch möglicherweise kein Kapital für andere Investments, für bessere Opportunitäten, die sich gerade bieten würden, für andere Aktien, die gerade eine wesentlich bessere Chance darstellen, für die habe ich dann kein Geld. Das heißt nicht nur, dass ich verliere in dieser einen Position, ich habe auch kein Geld, um möglicherweise hochwertigere Trading-Positionen eingehen zu können. Das heißt, auch das muss ich mir für eine bessere Entscheidungsfindung immer wieder in den Fokus führen. Ja, das ist vielleicht eine Position, in der ich drin bin, aber gibt es nicht möglicherweise aussichtsreichere Positionen am Markt, die dann wesentlich mehr Sinn machen würden? Das also die drei Tipps für eine bessere Entscheidungsfindung. Nochmal kurz zusammengefasst, was würde ich tun, wenn ich diesen Trade heute eröffnen müsste? Die Frage eben, dann sich selbst als Risikomanager zu betrachten, nicht als Hoffnungsträger und sich eben auf die Opportunitätskosten wirklich auch zu fokussieren, die man damit erleidet. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freue ich mich über zwei Dinge. Erstens mal, wenn du sie weiterempfiehlst, vielleicht kennst du ja auch so Hoffnungsträger, Hoffnungstrader, die da vielleicht davon profitieren könnten. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig drüber, wenn du ihn auf der Plattform deiner Wahl, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer, bewertest. Kurz zusammengefasst diese Podcast-Folge noch. Also vielen Dank dafür mal. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, da freue ich mich natürlich sehr drüber und danke. Und kurz zusammengefasst diese Podcast-Folge nochmal. Hoffnungstrading ist nie etwas, weil Hoffnungstrading bedeutet immer keinen Plan zu haben. Und das ist etwas, was schlecht ist. Denn als Trader und als Investor solltest du immer einen Plan haben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir erfolgreiche Trades. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.